Hey, so gut, wieder hier zu sein nach 3 Wochen Urlaubszeit. Ich weiß nicht genau, der eine oder andere von euch war im Urlaub, oder? Wer war alles im Urlaub? Also wärst du richtig weggefahren im Urlaub? Also so weiter als 100 Meter vom Haus entfernt. Also Balkonien zählt jetzt nicht. genau, ich habe nicht aufgepasst. Wer war alles weiter weg? Cool. Richtig schön. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Ich glaube, wir sind gerade in einer richtig, richtig guten Predigtreihe. Ich weiß nicht, wer von euch war die letzten Sonntage über nicht im Urlaub und hier im Gottesdienst auch mit dabei und hat Predigten zum Thema. Was hatten wir für Themen? Warum das Kreuz? Mit dem hat Pia angefangen. Dann hatten wir, warum Jesus? Dann hatten wir, warum die Schöpfung? Das war letzten Sonntag. Wir hatten dazwischen einen Sonntag mal Pause. Und wir gehen heute weiter mit dem Thema, das ich persönlich sagen würde, in meinen Augen zumindest, ist es das Spannendste aus dieser Reihe. Und das Thema heißt, warum Leid? Ich weiß nicht genau, ob du dich mit, jeder von uns hat sich wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal mit diesem Thema, warum Leid beschäftigt. Warum gibt es Leid in der Welt? Warum? Es gibt so ganz verschiedene Ansätze an dieser Stelle und ich glaube, was ganz wichtig ist zu erwähnen, ich gehe nicht nur davon aus, es ist meine tiefe Überzeugung, dass es keine vollständig befriedigende Antwort auf diese Frage gibt. Es gibt Ansätze dafür, es gibt Ideen, philosophische Ansätze, wir gucken uns ein bisschen was davon heute auch an, aber am Schluss gibt es auf diese Frage, warum müssen Menschen leiden, keine zu 100% zufriedenstellende Antwort, meiner Meinung nach. Vielleicht siehst du es anders, aber wir gehen heute mal auf eine Reise miteinander und vielleicht kennst du diese Situation, ich kann das gar nicht mehr erzählen, wie oft Menschen schon zu mir gekommen sind, und wenn ich mit ihnen über den Glauben gesprochen habe und gesagt habe, ja, wenn es doch so einen liebenden Gott auf dieser Welt geben sollte, warum gibt es dann Leid? Wer hat das schon mal gehört, diese Frage? So, du hast mit Menschen über Glauben geredet und dann kam so, irgendwann kam dieses, ja, aber warum? Vielleicht kennt ihr dieses Bild, Gott, wo warst du? Ist ein ganz bekanntes Bild. Da sind Wasserzeichen drauf, weil ich war nicht bereit, 20 Euro für ein Bild zu zahlen, deswegen haben wir es so. Aber dieses Bild ging 2009 durch die Medien, als der Amoklauf an der Albert-Will-Realschule in Winnenden war. Ich weiß nicht, der eine oder andere kann es mitgekriegt haben. Da ging ein Typ rum, der einfach wahllos, ohne Grund, Kinder erschossen hat und sich einen Fight mit der Polizei geliefert hat. Und da kamen Menschen nachher hin und haben dieses Schild in die Luft gehoben. Gott, wo warst du? Und ich finde diese Frage so schlimm. Wisst ihr warum? Weil sie meistens von den Menschen gestellt wird, die gar nichts mit Gott zu tun haben wollen. Die Gründe suchen, warum es diesen Gott nicht geben kann und dann auch hinstellen und sagen, ja, wenn es den doch geben würde, dann würde doch sowas verhindern. Wisst ihr, wenn wir uns diese Frage, grundsätzlich ist es eine gute Frage. Gott, wo warst du? Wo warst du als meine Mama, als meine Mama gestorben ist, als mein Kind gestorben ist, als, keine Ahnung, ich kenne einen Pastor, der hat es losgezogen, dass er aus seiner eigenen Hofeinfahrt rausgefahren ist und sein eigenes Kind aus Versehen überfahren hat, weil es hinter das Auto gehüpft ist. So, da kann man fragen, hey, das ist jetzt jemand, der ist Pastor, der ist schon mit Jesus unterwegs, wie kann einem sowas passieren? Wir müssen gar nicht so weit weg, wir können noch viel weiter weggehen. Wir können uns fragen, wenn es Kriege in der Welt gibt, Hungersnöte, wo ist Gott da? Und meistens fragen das die Leute, die gar nichts mit Gott am Hut haben oder gar nichts mit ihm am Hut haben wollen. Und das ist das, was mich manchmal tatsächlich auch ein bisschen daran ärgert. Aber wir könnten das auch fragen, wenn wir überlegen, das kriegen wir ja alle mit, wir sind ja super medial in der Zwischenzeit, dass wenn in Israel oder in der Ukraine oder in Russland Bomben fallen, dann wissen die fallen in 5 Minuten und wir wissen es eine Minute später haben wir schon Videos davon. Wo, warum? Oder ganz oft passiert Leid in dieser Welt und wir sehen es zum Glück nicht. Also Wir haben ja ganz oft dieses Thema, dass wir dann denken, naja, solange ich es nicht weiß, passiert es nicht. So, und plötzlich kommt Leid in unsere Welt hinein, in unser Umfeld hinein, weil wir es plötzlich vor Augen haben. So, wenn du jetzt Freunde und Familie oder Verwandtschaft oder was auch immer, jetzt, keine Ahnung, in Afrika oder sonst wo hast, wo es Hungersnöte gibt, all diese Themen, Armut und was auch immer, dann hast du es vielleicht sehr viel präsenter wie ich, der jetzt als privilegierter weiser Mann hier in Deutschland aufgewachsen ist und noch nie so lebensbedrohliche Sorgen hatte. Für dich ist es vielleicht sehr viel näher wie für mich, aber überall da gibt es Leid und überall da könnten wir diese Frage stellen, Gott, wo bist du in all diesem Leid? Bist du denn wirklich so liebevoll, wie das die Bibel sagt oder nicht? Oder bist du so ein makaberer alter Mann, der irgendwie wie so eine Art lebendiges Schachspiel vor sich hat und sagt, ja, heute opfern wir mal ein paar Bauern in Afrika. Das merkt ja keiner. Für das größere Wohl ist es ja in Ordnung. So, ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist. Wenn es um das Thema Leid geht, geht es auch ganz viel um die Frage, wie siehst du Gott? Bist du jemand, der sagt, ja, Gott ist so ein super Vater. Ja, kann es vielleicht sein, dass dein Vater dich verdroschen hat früher, dann hast du kein gutes Vaterbild. Und wenn dann einer zu dir kommt und sagt, hey, Gott ist dein Vater, möchte dein Vater sein, dann denkst du vielleicht, nein, bitte nicht. Wenn Gott nur annähernd so ist wie mein Papa, dann bitte nicht. Oder vielleicht hast du andere schlimme Dinge erlebt. Und wir projizieren sie ganz oft auf Gott und denken uns, denn Gott kann doch gar nicht so liebevoll sein, so wohlwollend sein. Und wisst ihr, ich finde es spannend, genau bei diesem Thema bin ich nicht davon überzeugt, dass es Sinn macht, warum zu fragen. Warum? Wir werden auch darauf keine befriedigende Antwort bekommen. Weil jemand, der Krebs bekommt, der fragt sich vielleicht schon, ja, warum habe ich jetzt Krebs? Aber den interessiert eigentlich jetzt weniger das Technische, so dieses, okay, was ist jetzt in meinem Körper genau passiert, dass sich eine Zelle zu einer Krebszelle weiterentwickelt hat und plötzlich mein ganzer Körper befallen ist, sondern es ist eher die Frage nach dem Sinn dahinter. So, und ganz oft triggert das was mit unserem Gerechtigkeitsempfinden. So, wir haben ja alle so ein Gerechtigkeitsempfinden. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Die einen finden das ungerecht, die anderen finden das ungerecht. Aber warum gibt es Leid in der Welt, wenn wir doch einen liebenden Gott haben? Und diese Frage, ganz ehrlich, führt uns zu einem hochkomplexen philosophischen Gedankenspiel. Und in das tauchen wir ein, okay? Ich verrate euch so viel, ich habe diese Predigt vorbereitet und es sind ungefähr wahrscheinlich inhaltlich 5% meiner Bachelor-Thesis da hineingeflossen. Ich habe am Freitagabend irgendwann aufgehört, weiterzuarbeiten, weil ich gesagt habe, ich müsste wahrscheinlich 20 Predigten drüber schreiben und hätte immer noch nicht alles erzählt. Und wenn ich alles erzählen würde, was ich gerne erzählen würde, sitzen wir wahrscheinlich in 3 Wochen noch hier und keiner kommt mehr heim. Wer hat Bock? Nein. Es führt uns zu einem hochkomplexen philosophischen Gedankenkonstrukt und dieses Gedankenkonstrukt nennt sich Theodizee. Theodizee ist ein Begriff, der wurde von dem Philosophen Leibniz entwickelt. Und witzigerweise hat er ein Essay damals geschrieben, 1700 irgendwas. Und das Theodizee kommt tatsächlich in seinem ganzen Aufsatz nur in der Überschrift drin vor. Ansonsten erzählt er, was Theodizee sein könnte, aber zusammenbauen tut es sich aus 2 Worten. Das ist nämlich einmal Theos für Gott und das zweite Wort ist Dizee, kommt von Decay, was im Griechischen mit Gerechtigkeit übersetzt wird. Und genau darum geht es eigentlich in der Theodizee-Frage. Ist Gott gerecht? Und wie kann ein Gott, der mich lieb hat, es zulassen, dass mir Leid zugefügt wird? Ist das denn noch gerecht? Genau da rein gehen wir. Und die nächsten paar Minuten wird es ein bisschen eher wissenschaftlich. Ich hoffe, ihr mögt das auch mal. Aber Theodizee stellt sich diese immer wiederkehrende Frage nach der Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Leid in der Welt und wie ein gütiger und liebender Gott, wenn es ihn denn gibt, dieses zulassen kann. Und vielleicht bist du heute hier und hast mit Glaube gar nicht so viel zu tun. Oder bist auf der Suche und sagst, okay, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da Argumente für oder dagegen. Oder du kennst jemanden, der in diesen Fragen unterwegs ist. Dann könnte das jetzt vielleicht ein paar Gedanken haben für dich, die du mitnehmen möchtest. Die Gefahr in der Theodizee-Frage besteht darin, dass ein gläubiger Mensch irgendwann anfängt, sich über Gott zu erheben und zu sagen, Gott, ich weiß es besser als du. was gerecht ist und was ungerecht ist. Dabei haben wir, und das ist die gefährliche Seite daran, wir haben ja immer nur einen Bruchteil der Informationen. Wenn es um Leid geht, wird immer Hiob gepredigt. Ich erspare uns das heute. Ich habe mich entschieden, nicht über Hiob zu predigen, aber ein kurzer Gedanke zu Hiob möchte ich mit reinbringen. Hiob wird in der Bibel als der gerechteste Mensch beschrieben. Der hat sogar für seine Kinder im Vorfeld schon geopfert, dass die, falls sie mal irgendwelchen Schwachsinn machen, immer noch gut vor Gott dastehen. Was wir vergessen, wenn wir die Hiob-Geschichte lesen, wir bekommen einen Einblick hinter die Kulissen. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann sehen wir, dass zweimal der Satan einfach in die Himmel, es nennt sich je nach Übersetzung, in die Himmelsversammlung. Also ich stelle mir vor, die sitzen zusammen, Gott sitzt mit seinen Engeln da und sie haben irgendwie ein cooles Meeting und überlegen sich, hey, cool, guck mal, was gerade alles so auf der Welt passiert, was vielleicht noch gut war. Und dann kommt der Satan rein und es ist nicht so, dass er irgendwie höflich reinkam, sondern er kommt rein und sagt, yo, Gott, guck mal, da ist dieser Dude, der heißt Hiob. Und Gott fängt an, mit Hiob anzugeben und sagt, ja, Hiob, cooler Typ, ne? Bester Mensch, den ich mir ausdenken konnte. Hammertyp. Und dann sagt er, ja, der betet dich ja nur an, weil es ihm gut geht. Und Gott sagt, ja, okay, nimm ihm alles. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, wie krass ist Gott eigentlich? Also ist Gott so ein Multiversen-Gott und sagt, es gäbe eine Version, wo Hiob auch sich von ihm abgesagt hat? Oder war es ein komisches Spiel, wo er genau schon wusste, ich weiß ja eh, wie es am Ende ausgehen wird? So, was ist die Geschichte hinter Hiob? Wir sehen, dass wir keine Antwort drauf bekommen. Selbst wir bekommen keine Antwort drauf. Und Hiob noch viel weniger. Und Hiob musste das alles durchleiden. 10 Kinder sterben auf einen Schlag. All sein Besitz geht von heute auf morgen verloren. Am ersten Move sagt er, ich habe alles von Gott bekommen. Er hat mir alles genommen. Am Ende des Tages bin ich nackt auf diese Welt gekommen und nackt werde ich sie verlassen. Ganz ehrlich, wenn ich 10 Kinder verlieren würde auf einen Schlag, all mein Besitz, alles, was ich habe, wegbrechen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach so sagen könnte, kein Problem, Gott hat es mir geschenkt, Gott hat es mir genommen. Ich habe mich auch ein bisschen dran gewöhnt irgendwann. Also es ist ja schon auch was, da bricht ja was weg von mir. So, wenn Gott mir, nicht, dass es tut, aber wenn er mir jetzt meine Tochter nehmen würde, ich wüsste nicht, ob ich im ersten Moment hinstehen könnte und sagen könnte, Halleluja, mein Gott ist größer und gut. Ich freue mich voll, dass er mir mein Kind abgenommen hat. Das würde keiner von uns, der Kinder hat, machen. Sondern wir würden die Frage stellen, warum? Was ist passiert? Auch beim zweiten Mal heißt es, dass er ihm alles nehmen darf. Er darf ihn krank machen. Er darf nur sein Leben dafür ihm nicht nehmen. Und dann kommen seine Freunde, und da habe ich nachher noch einen Gedanken dazu. Aber das ist so wichtig. Warum? Weil wir sind ganz schlecht darin, wenn es darum geht, wie wir mit anderen Menschen, die leiden, umgehen. Aber da gehen wir nachher drauf ein. Es geht bei der Theodizee-Frage, und die stellt sich auch aus dem Buch Hiob heraus, immer wieder um diese drei Gottesprädikate, die in Frage gestellt werden, nämlich Gottes Güte, Gottes Allmacht und seine Gerechtigkeit. Und es gibt ein interessantes Zitat von Epikur. Haben wir das da? Okay, dann lese ich es euch nur vor. In dem wird beschrieben, wie dieses Trilemma, nenne ich es jetzt einfach mal, vonstatten geht. Nämlich entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, also nicht allmächtig. Was nun auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist es sowohl missgünstig wie auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Es wurde ungefähr 200-300 Jahre vor Christus schon verfasst, dieses Manifest von Epikur. Und er stellt diese Frage. So, wenn Gott Gott ist und wenn er doch gut ist und wenn er doch wenn er gütig ist und allmächtig und gerecht, warum tut er dann nicht so einen Gott-Move und sagt, weg mit dem ganzen Leid. Wer hätte da auch Lust drauf, so, dass Gott mit dem Finger schnipst und sagt, kein Leid mehr? Danke, ich habe schon Angst gehabt, ich bin der Einzige. Es gibt mehrere Versuche, das aufzulösen. Die zwei gängigsten Argumente sind einmal das sogenannte ontologische Argument. Gott will das Böse nicht, muss es aber zulassen, um etwas von sich Verschiedenes zu schaffen. Also, so wie wir, das ist ja dieses dualistische bisschen, so es braucht, wenn es gut gibt, muss es böse geben, wenn es hell gibt, muss es dunkel geben. Und diese Gegensätze, es braucht diesen Gegensatz. Also Gott allein als guter Gott kann nicht existieren, wenn er nicht einen Gegenspieler hat, der versucht, eben genau das Gegenteil zu erreichen. Das ist das eine Argument. Das andere ist der Missbrauch des freien Willens. Gott will das Böse nicht, muss es aber, da er dem Menschen einen freien Willen gegeben hat, in Kauf nehmen. Und ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, was wir jetzt auch gleich noch tun werden, habt ihr wahrscheinlich schon 100 Mal gehört, wir machen es trotzdem einfach der Vollständigkeit halber, dann haben wir eher diese freie Wille-Geschichte. Und ich glaube, Theodizee lässt sich relativ gut zusammenfassen mit folgendem Zitat. Philipp Yancey, ein Autor, der sich viel mit dem Thema Leid beschäftigt hat und der auch im Rahmen meiner These eigentlich das Hauptbuch war, mit dem ich gearbeitet habe, hat Folgendes geschrieben: Viele Leiden in unserer Welt kann man auf zwei Gesetze zurückführen, die Gott in unsere Schöpfung hineingelegt hat. Auf die Naturgesetze und die menschliche Willensfreiheit. Wenn Gott sich diesen beiden Prinzipien, die an sich gut sind, verpflichtet, dann nimmt er damit die Möglichkeit in Kauf, dass sie unter Umständen missbraucht werden. Ich glaube zutiefst, dass das sehr viel hinter diesem, warum es Leid in der Welt gibt, erklären kann. Gott hat Naturgesetze geschaffen und Gott hat den freien Willen geschenkt. Und in diesem Moment, wo er das in die Welt gebracht hat, bestand auch die Möglichkeit, dass es missbraucht wird. Natürlich kannst du jetzt, keine Ahnung, wie heißt das Ding nochmal, Mount Scherbeli hier, da gibt's so Pfeile, da war ich auch jetzt in meinem Urlaub, war ich da mal oben, sah echt cool aus, schöner Blick über Pforzheim, können wir mal hingehen zum Beten für die Stadt, richtig cooler Moment. Und da gibt es so Pfeile und wenn du da oben drauf stehst und sagst, jetzt springe ich da runter und mir wird nichts passieren, weil ich glaube nicht an die Naturgesetze, dann kann das sehr, sehr schmerzhaft enden für dich. So, du kannst auch von einem Hochhaus springen und sagen, ich glaube nicht an die Schwerkraft, du wirst trotzdem unten aufkommen und wirst ziemlich flach sein, sehr zermatscht und so, richtig unschönes Bild. Warum? Weil Gott wird nicht kommen und sagen, der Sven hüpft jetzt vom Hochhaus, nee, wir setzen jetzt mal die Naturgesetze außer Kraft, weil er glaubt ja nicht dran. Nein, Gott hat ein System in diese Welt hineingesetzt und gesagt, das läuft und das zieht sich durch und dem unterstellt sich auch Gott. Natürlich könnte Gott sagen, ich schnipse mit dem Finger und die Schwerkraft ist ausgehebelt, gibt es nicht mehr. Aber er hat sich auch was dabei gedacht, dass es die gibt. Und eben auch dieser Gedanke von dieser Willensfreiheit. Ich möchte, und ich glaube, hier haben wir das größte Problem als Menschen. So, wir wollen absolute Entscheidungsfreiheit haben, aber eigentlich auch nur die positiven Konsequenzen davon abbekommen. Habt ihr den Gedanken? Ich möchte eigentlich entscheiden und alles ich entscheide, aber eigentlich möchte ich nur dann die Konsequenz haben, wenn es positiv ist. Sobald es negativ ist, stehen wir hin und sagen, ja Gott, wie konntest du das zulassen? Und ich denke, Gott sitzt so oft da und denkt sich, ernsthaft, du hast dich dafür entschieden. Es ist ungefähr so, wie wenn ich Sex haben möchte und wenn ich Sex habe, egal wie gut ich verhüte, die Möglichkeit, dass ein Kind dabei entsteht, ist immer gegeben. So, aber wir wollen gerne Sex haben, ohne die Konsequenz von Kind. Warum? Weil Sex ist was Schönes und Kinder sind anstrengend manchmal. Kinder sind auch was Schönes, Amen dazu. Aber das ist unser Ding. So, und was haben wir gemacht? Wir haben versucht, diese Konsequenz auszumerzen, indem wir angefangen haben, Möglichkeiten zu schaffen, Kinder zu töten. Indem wir Schwangerschaftsabbrüche und solche Sachen zugelassen haben und Mittel entwickelt haben, um das noch zu rechtfertigen. Leute, ich sag's dir, Sex gehört in die Ehe und wenn du unbedingt Sex haben willst, dann sei auch dir bewusst, dass da immer ein Kind entstehen kann. Und wenn du das Kind tötest danach, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und ich glaube, Gott findet es auch nicht so wirklich in Ordnung. Aber genau das ist der Punkt. Und da ist ja auch wieder ein Leitthema. Plötzlich leidender Menschen. Ich habe die Tage wieder Erst gestern habe ich ein Instagram-Posting gesehen von irgendeinem Model, die das gefeiert hat. Die sagt, ich bin so froh, dass ich abtreiben konnte, weil ich habe mich entschieden, ich will keine Kinder haben. Und dann bin ich aber schwanger geworden. Und ich mir ja, dann sei wenigstens so klar und nimm die Konsequenz mit und lass auch das. Du kannst nicht das eine haben und das andere nicht wollen. Sorry. Aber woher kommt Leid? Am Ende des Tages, wenn wir an die Bibel glauben und nächste Woche werden wir da noch ein bisschen was dazu hören, warum die Bibel, dann gibt es hier auch verschiedenste Theorien, die wir aufstellen können und der Vollständigkeit halber möchte ich mal eine nehmen. Leid war in Gottes Schöpfung nicht vorgesehen. Also wenn ich die ersten zwei Kapitel lese und wenn ich auch in die Offenbarung hineingehe, am Ende, wo es heißt, am Ende wird es kein Leid, keine Tränen, keine Krankheit, keinen Tod, nichts mehr geben, dann gehe ich davon aus, wir können aus der Bibel herauslesen, Gott will kein Leid für seine Schöpfung. Und wir lesen auch, dass Leiden erst nach dem Sündenfall passiert. Also wir gehen mal rein. 1. Mose 1, 26, 27. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und hier ist ein ganz wichtiger Gedanke drin. Wir sind berufen von Gott zu herrschen. Das heißt nicht, da steht nicht, wir sind berufen, um zu unterdrücken, was wir leider sehr, sehr oft tun. Menschen, die Macht haben, kippen sehr schnell in den Bereich von ich unterdrücke in diesem Moment auch. Sondern herrschen im Sinne von Gott heißt, ich bekomme seine Autorität delegiert. Er gibt mir was von seiner Macht ab und sagt, kümmere dich drum. Und wenn ich jetzt schaue in die Umwelt, ich glaube nicht, dass Gott hinsteht und sagt, Massentierhaltung, super Idee. Regenwald abholzen, mir hätte nichts Besseres einfallen können. Ich glaube nicht, dass Gott sich das denkt. Und was machen wir? Und wisst ihr, ich hab mal einen Podcast gehört und ich fand ihn richtig tragisch. Da hieß es, dass es Palmplantagen gibt, aus denen wird Palmöl gemacht. Und 50% der Palmölimporte landen allein in Deutschland in unserem Sprit. Das heißt, wir holzen irgendwo am Äquator den Regenwald ab, der die Lunge der Erde ist, damit wir Auto fahren können. Ich bin jetzt kein Verfechter von E-Mobilität oder sonst was und ich fahre auch viel Auto, keine Frage. Aber es hat mich schon geschockt, als ich mir gedacht habe, krass. Aber das ist ja nicht mein Problem, weil das ist ja das Problem der Generationen, die nach mir kommen. Hups. So leben wir oft. Und ich glaube nicht, dass das Herrschen ist, dass Gott sagt, hey, das habe ich mir vorgestellt, als ich gesagt habe, ihr sollt herrschen. Am Ende, in Vers 31 heißt es, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Wisst ihr, 5 Tage lang hat Gott seiner Schöpfung das Prädikat gut gegeben. Er hat sich am Ende des Tages angeguckt und gesagt, ja, doch. Der Schwabe hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, passt. Ich glaube immer noch, dass Gott ein Schwabe ist, deswegen hat er sich bestimmt denkt, na, passt schon. Aber dann geht er auf das Maximum des schwäbischen Lobes nach oben und sagt, das ist sehr gut. Ich finde es super, wenn ich die Bibel lese, ich stelle mir mal vor, wie Gott mit so einem leicht schwäbischen Akzent das sagt, das ist sehr gut. Heide, nein, das ist super gesagt. Das habe ich noch gebraucht. Super, oder? Hey, und dann guckt er zu Jesus und zum Heiligen Geist und sagt, hey, Jungs, das ist super, oder? Aber das ist das Prädikat, es bleibt bis zum Sündenfall und wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 im ersten Buch Mose vergeht. Bleibt dieses Prädikat stehen und es heißt, alles war bis dahin sehr gut. Und am Ende von Kapitel 3 kommt, oder nee, nicht am Ende, sondern in Kapitel 3 kommt der Sündenfall und plötzlich erkennen wir, Leid ist eine Konsequenz der Abkehr des Menschen von Gott. Am Ende lesen wir in diesem Kapitel, dass Gott sich auf die Suche macht nach den Menschen, dass er denkt, so krass, die sind nicht mehr da, wo sind die denn? Dass sie plötzlich checken, okay, die sind nackt, sie haben Mist gebaut. Und Gott kommt und sieht die Schlange an und was macht er? Er prophezeit der Schlange, was passiert. Er sagt, die Frucht der Frau, wird dir den Kopf zerdrehen und du wirst ihn in die Ferse beißen. Ein Bild auf die Kreuzigung hin schon. Und dann sagt er, es muss eine Konsequenz geben, damit Sünde nicht für immer da bleibe. Hätten sie dann noch von dem anderen Baum des ewigen Lebens gegessen, wäre nämlich die Chance weg gewesen, die Sünde wieder zu tilgen. Und dann kommt er und sagt, als Konsequenz, ihr müsst aus dem Paradies raus. Und das Acker bearbeiten, sagt er zu Adam, ist ab jetzt schmerzhaft und anstrengend und der Boden ist hart und du wirst im Schweiße deines Angesichts wirst du Essen vorbereiten. Und er sagt zu der Frau, unter Leiden wirst du Kinder gebären. Ich finde es total spannend. Es wird bis zu diesem Zeitpunkt heißt es noch nicht, dass irgendwelche Kinder entstanden sind, aber ich gehe mal davon aus, wenn diesen Satz kann man zumindest auch so auslegen, zu sagen, wahrscheinlich hat es bis dahin keinen Schmerz gehabt, wenn man ein Kind geboren hat. Oder zumindest war es nicht ganz so anstrengend. Ich habe keine Ahnung. Steht auch nicht unbedingt in der Bibel. Aber ich finde das interessant, diese Abkehr der Bibel. Es gibt einen Vers im Kapitel 2, da sagt Gott zu Adam, ihr dürft nicht von diesem Baum essen, weil sonst müsst ihr sterben. Interessant finde ich, er sagt es nur zu Adam. So, jetzt könnten wir hier so eine geistliche Leiterschaftskiste aufmachen und sagen, okay, Adam als Oberhaupt der Familie hätte das seiner Frau vielleicht auch sauber beibringen müssen. Ist nicht überliefert, ob das so ist, aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich Dinge direkt von Gott höre oder ob ich sie von jemandem über Gott höre. Und in dem Moment, ich fand es eine super interessante Theorie, zu sagen, Eva wurde tatsächlich mit dieser Frucht überrumpelt von der Schlange. Aber Adam, warum wird Adam so, also auch im Römerbrief nachher, wird ja zum Beispiel Adam gegen Christus gestellt und gesagt, Adam war der, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Wenn wir es genau nehmen, hat Eva doch zuerst davon gegessen. Warum wird Eva da nicht geblamed in dem Moment? Warum? Weil Eva wurde übertölpelt, aber Adam hat sich ganz bewusst gegen das Gebot Gottes gestellt. Er hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay Frau, blöd gelaufen für dich, dein Problem. Ich weiß, Gott hat gesagt, ich darf das nicht essen, ich mach's nicht. Aber Adam geht hin und sagt, cool, lass mal probieren. Ups. Jetzt könnten wir natürlich als Männer, um uns wieder in Schutz zu nehmen, sagen, ah, die Frau hat ihn bestimmt irgendwie verführt und gesagt, Schatzi, take it. Steht da nicht in der Bibel, deswegen wollen wir diesen Punkt jetzt mal nicht reinbringen. Aber ich gehe davon aus, Adam hat sich wirklich 100% bewusst gegen das Gebot Gottes gestellt und gesagt, es ist mir egal, dass Gott gesagt hat, dass ich hier raus. Und ich habe ganz lange, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, okay Gott, ich habe schon ein bisschen arg krass, wie du reagierst, dass du die rausschmeißt, dass du plötzlich Schmerzen und alles Mögliche da hast. Und habe irgendwann festgestellt, als ich selber Papa geworden bin, nein, es war nur konsequent, weil hätte er das nicht gemacht, wäre er nie wieder glaubwürdig gewesen. Aber die Frage, die sich mir darauf hingestellt hat, war, können wir eigentlich noch mitleiden? Wir haben jetzt ein bisschen diesen Gedankengang gebracht von wo kommt Leid her, was ist so eine Erklärung dafür. Ich hoffe, es ist einigermaßen befriedigend gewesen, die Antworten, die ich euch gegeben habe. Wie gesagt, ich habe ungefähr 2-3% von dem, was ich in meiner Bachelor-Thesis dafür rausgearbeitet habe, hier gerade drin gehabt. Aber ich habe eine Bachelor-Thesis geschrieben zum Thema Umgang mit Leid und Glaube. Und mir ging es ganz wichtig um einen praktischen Part. Nämlich, wie gehen wir um mit Menschen in unseren Kirchen, die leiden? Und ich habe festgestellt, durch viele Gespräche, die ich geführt habe, wir sind sehr, sehr schlecht geworden, als Christenheit mit Menschen zu leiden. Die meisten unserer Kirchen haben sich in den letzten 500 bis 600 Jahren in einen, ich möchte es mal liebevoll, Happy-Clappy-Club bezeichnen, entwickelt, in denen Leid und Schmerz und Trauer wenig Raum hat. In den meisten Gemeinden, in denen ich schon unterwegs war, habe ich immer Menschen getroffen, die waren immer gut drauf. Da lief immer alles, die Ehen liefen super. Ja, da ist jemand schwer krank. Ja, aber hey, der Herr liebt mich, Halleluja. Und wisst ihr, wir haben uns was angeeignet, dass wir dieses Mindset haben, diesen Gedanken von, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, darf ich nicht mehr leiden. Dann muss ich immer alles als Prüfung des Herrn annehmen und sagen, ja, so gut, der Herr liebt mich so besonders, deswegen ist es super, dass ich krank bin. Jeder, der krank ist, würde diesen Gedanken wahrscheinlich in die Tonne drehen und sagen, was bist du für ein Idiot, sowas auszusprechen. Und wisst ihr was, ich mache ein Bekenntnis an dieser Stelle. Ich habe diese Predigt, diese These bearbeitet, weil ich lange Zeit einer von diesen war. Ich war ein Pastor, der, wenn Menschen durch tiefe Täler gegangen sind, gesagt hat, hey, kein Problem, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf was Positives, und dann wird es schon wieder. Ich bezeichne mich gerne als Goldgräber. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, in meinem Leben ist alles dreckig, alles, ich sag's einfach mal, alles scheiße, dann sage ich, das glaube ich nicht. Irgendwas glitzert bei dir und ich werde es finden. Und dann werden wir uns darüber freuen, dass es etwas gibt in deinem Leben, was glitzert. Was ich dabei gemacht habe, ich habe erfolgreich weggedrängt, dass es wirklich viele Dinge im Leben dieser Person gab, die wirklich nicht gut waren. Und als ich meine Trennung durchgemacht habe, und meine Scheidung durchgemacht habe, war es so, wie Gott mir den Spiegel hinhält. Und es kamen Menschen um mich rum, die gesagt haben, hey Sven, es wird alles wieder gut. Hey, Gott hat einen größeren Plan mit dir. Halleluja. Und ich denke mir, ist es arg frech, wenn ich diese Person jetzt einfach direkt eine ins Gesicht zimmer? Und ich habe Phasen gehabt, wo ich wirklich, ich sag's euch, ich hatte Phasen, da hätte ich gerne Häuser und Autos angezündet, einfach um meinem Schmerz Luft zu machen. Ich wollte mir mein Leben nehmen, zweimal, weil ich diesen Schmerz nicht mehr ausgehalten habe und ich niemanden gefunden habe, der mit mir leiden wollte in diesem Sinn. Und Gott hat zu mir gesagt, Sven, so schmerzhaft es gerade ist für dich, aber du hast genau dieselben Dinge zu Menschen gesagt, die durch tiefe Täler gegangen sind. Und wisst ihr, ich stehe heute hier und sage, danke Gott, dass ich durch diese Täler gegangen bin. Warum? Nee, falsche Frage. Wozu? Viel empathischer geworden bin. Dass ich in manchen Gesprächen, die ich habe, da sitze und wisst ihr, ich bin so ein Typ, ich möchte immer gerne eine Lösung präsentieren. Wenn jemand ein Problem hat, dann möchte ich eine Lösung haben. In der Zwischenzeit kann ich manchmal hinsitzen und sagen, ich habe keine. Ich kann dir auch nicht erklären, warum das jetzt so ist, wie es ist. Aber wenn du willst, weine ich gerne mit dir. Du kannst dich bei mir auskotzen. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, dir eine Lösung vorzuschlagen, solange du noch nicht so weit bist. Selbst wenn ich sie jetzt gerade hätte. Wisst ihr, das ist krass, weil ich selber und ich glaube viele von uns, wir sind so stark darauf trainiert, in Anführungszeichen, Lösungen parat zu haben. Da ist ein Problem, ich habe sofort eine Lösung. Ich habe vielleicht sogar 5 Lösungen. Wir gucken mal, welche am besten funktioniert. Wenn es aber um Leid geht, dann möchten Menschen manchmal gar nicht sofort eine Lösung haben. Manchmal gibt es ja auch keine. Also wenn du zu einem, ohne Witz, eine Geschichte, die fällt mir gerade ein. Ich war jung, 16, 17 Jahre alt, und hatte gerade so meine Geistestaufe hinter mir und ich war so richtig, ja, und ich glaube mit der Kraft Gottes an mir oder in mir, gehe ich jetzt in die Palliativstation, dann bete ich für diese todkranken Leute, die stehen alle bam, 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 stehen sie wieder auf und gehen raus. Dann hatte ich eine Person, die habe ich kennengelernt in unserer Gemeinde damals, die hat ein halbes Jahr vorher Jesus kennengelernt, 50 Jahre alt, schwer verkrebst. Es war klar, diese Person wird, wenn nicht ein Wunder passiert, es nicht mehr lange machen. Und ich habe mich mit dem angefreundet so und dachte, hey, ich bete für dich. Und habe das auch gesagt, hey, ich bete für dich und ich glaube, Gott kann und will. Und dann war er auf der Palliativstation. Und hat er einen seiner letzten Wünsche, weil er nicht mehr viel, also er hatte quasi keine Familie mehr, hat er gesagt, hey, ich würde es voll schön finden, wenn der Sven nochmal bei mir vorbeigucken würde. Und ich, wer mich kennt, weiß, ich und Krankenhäuser, wenn der Arm nur noch so am seidenen Faden dranhängt, dann gehe ich freiwillig. Vorher gehe ich nicht. Und ich bin da rein. Und ich bin rein mit dieser Überzeugung. Ich habe gesagt, okay, Gott, den bete ich raus. Okay, wir beide, Dream Team, bisschen Hand auflegen, bisschen prophezeien, bisschen Ding, bisschen das. Und dann wird es. Und ich komme rein in diesen Raum und sehe einen Mann in sich völlig zerfallen. Er war starker Raucher und hat auch entsprechend, glaube ich, Lungenkrebs gehabt. Und jetzt kannst du natürlich nicht hinstellen und sagen, okay, wundert mich jetzt nicht so sehr, dass du Lungenkrebs hast, wenn du die ganze Zeit im Rauchen bist, ist ja auch nicht sehr nett, das zu sagen. Und dann sitze ich da und er guckt mich an und sagt, hey Sven, können wir zusammen Bibel lesen? Ich war so, hey, ich wollte doch für dich beten. Und er sagt, nee, lass uns einfach Bibel lesen. Okay, dann habe ich kann euch nicht mehr sagen, was ich gelesen habe, aber ich habe mit ihm ein paar Zeilen Bibel gelesen. Und er war auf diesen Palliativstationen, da durfte er dann irgendwie auch alles Mögliche machen und er durfte dann auch da im Zimmer rauchen und dann hat er mich gefragt, das war ein bisschen krass, meinte dann so, ja, ob, er hat nicht mehr genug Kraft in der Lunge, um sie anzuzünden, ob ich sie ihm anzünde. Und dann stand ich so da, ich so, darf ich das? Und dann dachte ich, ach komm, der stirbt eh die Tage. Also ich habe dann die Krankenschwester gefragt, ob das okay ist. Die so, ja, das ist schon okay. Und dann habe ich ihm die Zigarette angezündet und hab dann musste ihm nebenher noch so mit so einem Wasserspray die Lippen immer wieder befeuchten. Also es war schon eine weirde Kiste in dem Moment. Aber am Ende habe ich für ihn gebetet. Und habe ihn gefragt, hey, wofür soll ich beten? Und er hat gesagt, bete einfach, dass es nicht so sehr wehtut am Ende. Und ich bin nach Hause gefahren und ich habe etwas erkannt. Nämlich nicht, dass Heilung die Lösung ist, sondern heil werden. Und es hat so viel an meinem Dienst verändert. Ich sehe heute Krankheiten immer noch als schrecklich an, aber ich sage, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist jeder, der von Jesus geheilt wurde, am Ende trotzdem gestorben. Das heißt, der Tod ist trotzdem noch Teil unseres Lebens, egal wie viele Heilungswunder wir erleben. Und manchmal habe ich festgestellt, und das klingt vielleicht hart, ist der Tod der bessere Weg für diese Person, weil sie sonst viel mehr hätte leiden müssen vielleicht. Und wie gesagt, sollte ich irgendjemanden verletzen in diesem Moment, es tut mir leid, ich habe da jetzt niemanden direkt vor Augen oder möchte nicht sagen, hey, lasst uns jetzt alle in so eine komische Suizidsekte werden und sagen, wir töten uns alle, weil der Herr kommt morgen, vielleicht. Sondern lasst uns verstehen, das hier ist nur ein vorübergehendes Zuhause, sagt der Hebräerbrief. Am Ende ist unser Ziel, dass wir nach Hause gehen dürfen zu Jesus. Paulus schreibt im Römerbrief Folgendes, und ich liebe diesen Vers. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Und ich glaube, es gibt wenig Bibelverse, die in einem so kurzen Abschnitt beschreiben, was unsere Aufgabe als Kirche ist. Wisst ihr, ich glaube zutiefst, dass Kirche ein Krankenhaus ist. Hier dürfen und sollen kranke Menschen herkommen, leidende Menschen herkommen, Menschen mit, keine Ahnung, Depressionen und was auch alles, ganze Bandbreite, alles, was irgendwie in Krankheit und Leid einzukategorisieren ist. Die dürfen hier herkommen. Und nicht, dass wir hier alles super gesund und alles super gut ist, sondern wir sind vielleicht ein bisschen gesünder und dürfen mit diesen Menschen auf einen Weg gehen, dass sie auch ein bisschen gesünder werden dürfen, um wiederum für andere Menschen wieder da sein zu können. Ich glaube, wenn wir das schaffen als Kirche, dass Menschen hierher kommen dürfen, dass sie wissen, in meinem Leid, in meinem Schmerz, werde ich hier nicht angeguckt und so nach dem Motto, ja, würdest du mal ein bisschen besser glauben, hättest du das nicht. Sollte jemals jemand das zu dir gesagt haben, dann möchte ich dir heute sagen, das ist der absolute Müll. Weil es steht nirgends in der Bibel, dass wenn du nur richtig glaubst, dass du dann keine Krankheiten, kein Leid mehr bekommst. Steht da nirgends. Aber wir haben so viele charismatische Bewegungen auch und die machen vieles richtig, aber das ist absoluter Müll. Ich habe Menschen sterben sehen, weil sie gesagt haben, ja, wenn ich nur richtig glaube, dann wird Gott mich ja schon heilen. Und ich mir manchmal gedacht habe, ich glaube, Gott hat sie einfach laufen lassen, weil er gedacht hat, so funktioniert es nicht. Natürlich ist Glaube ein wichtiger Schritt bei Heilung, gar keine Frage. Aber jemandem zu sagen, der kurz vorm Sterben ist, zu sagen, wenn du nur ein bisschen besser glauben würdest, wenn du nur ein bisschen weniger Sünde in deinem Leben hättest, dann hättest du das alles nicht. Was für ein Scheißdreck, ohne Witz. Da geht mir das Messer in der Tasche hoch, wenn ich das höre. Warum? Weil es Menschen, die am Boden liegen, noch ein Gewicht drauflegt und sagt, du bist an deinem Leid selber schuld. Und Menschen, die keine Kraft mehr haben, werden dazu genötigt, dass sie aus ihrer Kraft Dinge machen müssen, die nur Gott kann. Aus unserer Kraft können wir das nicht. Werden wir das nie erleben, dass Menschen gesund werden, sondern es ist immer Gnade Gottes. Und Gnade kann ich mir nicht verdienen, weil dann wäre es keine Gnade mehr. Deswegen dürfen wir dankbar sein, wenn Menschen geheilt werden, wenn wir für sie beten, wenn wir für sie glauben, wenn wir mitleiden mit ihnen. Aber wir dürfen uns, sofern sie Jesus kennen, auch freuen, dass sie bei Jesus sein dürfen, sollten sie es auf dieser Erde nicht mehr leben. Weil am Ende geht es nicht um Heilung, sondern um Heilsein. Und Heilsein heißt, ich kenne Jesus und ich werde im Himmel sein. Und dort heißt es, am Ende des Tages, es wird kein Leid, keine Krankheit, kein Tod und all diese Dinge nicht mehr geben. Ich habe euch, glaube ich, die Geschichte von meinem 19-jährigen Leukämie-Freund schon mal erzählt, der im Krankenhaus war, dreimal Leukämie, 19 Jahre, er stirbt. Wir haben als Kirche ein Jahr lang, waren wir jeden Sonntag auf den Knien, haben gebetet und gebetet, gefastet und getan und am Ende des Tages stirbt er einfach. Wisst ihr was? Es gab ein Gebet für diesen jungen Mann von seinem Vater, der gesagt hat, Gott, bitte, wenn es dann soweit ist, mach's wie beim Auto, Zündung aus und fertig. Und er hat schon mehrere Wochen an der Beatmungsmaschine gehängt und es war dieser Moment, er haucht sein Leben aus, es war zack so, kein Schmerz in diesem Moment mehr, dass er irgendwie mit dem Ersticken gekämpft hätte oder sonstige Dinge. Gott erhört Gebete in diesen Momenten auch. Und am Ende des Tages war dieser junge Mann ein Symbol für eine Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern, die mit Glauben gar nichts zu tun hatten, die in diesen Raum hineingegangen sind, die ihre Schichten am Ende getauscht und gewechselt haben, dass jeder nochmal in diesem Raum sein konnte, weil sie gesagt haben, es ist hier eine Atmosphäre, die ich nicht verstehe. Da stirbt ein 19-jähriger junger Mann, der sein ganzes Leben noch vor sich hat und alle sind friedvoll. Es ist keine Wut im Raum zu spüren gewesen. Es ist keine Anklage in dem Sinne da gewesen, dass die Eltern gesagt hätten, Gott, wie kannst du nur? Sondern die gesagt haben, es ist absolut traurig für uns und wir verstehen es nicht, aber wir wissen, da wo er hingeht, wird er das nie wieder haben. Und das war eine Hoffnung, die sie plötzlich hatten. Und wisst ihr, ich glaube, das Freuen mit Leuten, wenn es ihnen gut geht, das fällt uns nicht so schwer. Aber dieses Leiden und Mitweinen und Aushalten kann ganz schön anstrengend sein. Ich zitiere nochmal Philip Yancey, der gesagt hat, viele leidende Menschen möchten Gott lieben, aber sie können ihn vor lauter Tränen nicht sehen. Wie lieblos ist es von uns, wenn wir diesen Menschen noch sagen, das ist, weil du nicht richtig glaubst. Menschen suchen Gott in ihrem Leid, in ihren Fragen. Will dann noch um die Ecke kommen und sagen, ja, selber schuld. Das ist nicht liebevoll, das ist nicht unser Auftrag. Und ich glaube aber trotzdem, dass es einen Unterschied gibt zwischen klage ich oder jammer ich. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist ein ganz schmaler Grat zwischen dem Klagen. Weil Klagen ist, Gott eine Situation bringen, die man nicht versteht oder nicht fair findet, aber vertrauen oder hoffen, dass Gott irgendwas daraus machen kann. Eben nicht, warum erleide ich das, sondern wozu? Was ist der größere Plan vielleicht dahinter? Und manchmal gibt es keinen Plan dafür. Das ist auch eine Realität, die wir einfach aushalten müssen. Für manches Leid auf dieser Welt gibt es keinen Sinn. Aber es gibt einen Unterschied zum Jammern. Und Jammern, möchte ich auch bewusst mal so provokativ sagen, ist, dass ich hinstehe und die Situation gar nicht ändern will, sondern mich da drin suhle und sage, mir geht's so schlecht und alle sind gegen mich und alle finden, und Gott ist gegen mich und das. Und wenn du dann hingehst und sagst, hey, guck mal, ich verstehe deinen Punkt, aber wollen wir vielleicht zusammen auf einen Weg gehen? Und dann drehen sich die Leute nur noch um sich selber und um ihr Problem. Das ist, glaube ich, nicht das, was die Bibel uns auch lehrt im Umgang mit Leid und mit Menschen, die leiden. Sondern, dass wir sagen, okay, wir können Gott anklagen, wir können vor Gott kommen und sagen, Gott, wir finden das und jenes und alles richtig blöd, aber dass wir da nicht stehen bleiben. Und in meiner These habe ich mir auch Psalmen angeguckt und ich habe mich in einem Psalm, sagen wir, ein bisschen verliebt, der so ganz untypisch ist. Weil die meisten Psalmen sind so, du gehst los, die Situation ist irgendwie blöd und du sagst, oh Gott, alles ist blöd. Und am Schluss jetzt aber hey Gott, du bist gut und Halleluja und super. So, kennt ihr diese Psalmen? So, ganz viele Klagepsalmen sind so. Es gibt einen, der fängt ungefähr hier an und endet ein Stockwerk tiefer. Nein, 5 Stockwerke tiefer. Er geht tief los und endet in pure Verzweiflung. Das ist Psalm 88. Und ich habe euch ein paar Auszüge von diesem 19 Verse langen Psalm mal mitgebracht. Höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, denn mein Leben besteht aus Schmerz und Leid. Ich bin dem Tode nah. Da beschreibt einer eine Situation, die ist echt unangenehm. Also Schmerzen haben, Leiden haben, wirklich so das Gefühl zu haben, hey, da fehlt nicht mehr viel und ich lebe nicht mehr oder will vielleicht auch nicht mehr leben. Du hast mich meinen Freunden fremd werden lassen. Voller Abscheu haben sie sich von mir abgewandt. Ist euch jetzt schon mal aufgefallen, wenn ihr leidet, dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen von Menschen, die in deinem Umfeld sein wollen. Du hast vorher sehr viele Fans, Freunde, die irgendwie, wenn es gut ist, hypen sie dich und sind mit dir bei und hey, Halleluja und alles super. Und wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann bleiben da nicht mehr so viele übrig. Bei Jesus waren es übrigens 3 von 70, die wirklich in seinem engeren Kreis waren. Ich bin gefangen und sehe keinen Ausweg. Meine Augen sind schon ganz blind vor Tränen. Jeden Tag rufe ich dich um Hilfe, Herr. Ich erhebe meine Hände im Gebet zu dir. Müsst ihr euch vorstellen, dieser Mann oder dieser Beter, der das hat, der hat nichts mehr. Der ist einsam, Familie weg, Freunde weg, alle weg. Aber am Schluss betet er noch und sagt, hey, ich glaube aber immer noch irgendwie, dass es gut wird. Es wird dann noch viel schlimmer. Er sagt dann, hey, ich will eigentlich auch nicht mehr. Und dann geht es wirklich, lest diesen Psalm 88. Und vielleicht kann das ein Gebetspsalm werden, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die durch leidvolle Phasen in ihrem Leben gehen. Weil er drückt sehr viel aus. Und am Schluss, die meisten Psalmen hören damit auf, dass es am Ende heißt, aber Gott, ich glaube, dass du es irgendwie richten wirst. Und dieser Psalm hört damit auf, du hast mir meine Freunde und Verwandten genommen. Alles, was mir jetzt noch bleibt. Gott, alles, was mir bleibt, ist Finsternis. Ich glaube, wenn ich das habe, wisst ihr, nächste Woche werden wir von Ela hören über die Bibel. Und vielleicht hat sie diesen Gedanken mit drin, wenn nicht, habt ihr ihn heute gehört. Im 1. Timotheus heißt es, dass, oder 2. Timotheus ist, glaube ich, dass die Bibel Theopneustos ist, also von Gott gehaucht. Also alles, was in der Bibel steht, ist meine Überzeugung und wollte Gott da drin haben. So, jetzt haben wir hier einen Psalm, der uns sagt, ich fühle mich schlecht, je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter geht es mir. Keine Sau will mehr was mit mir zu tun haben. Und Gott, ich habe das Gefühl, du auch nicht. Warum lässt Gott das in die Bibel hineinschreiben? Warum lässt er das drin? Warum hat er das nicht aussortiert? Weil es ist ja auch so. Also wie gesagt, wenn ich die Bibel schreiben würde, ich würde die coolen Stories reinschreiben, nicht so die ganzen Loser-Stories, die da auch oft drinstehen. Warum? Weil Gott möchte uns was sagen. Ich kann es aushalten. Ich kann deine Emotionen aushalten und diese haben einen Platz. Wie viele Menschen habe ich begleitet, wenn es zum Thema Gebet lernen geht? Wie lerne ich beten? Die angefangen haben, dann plötzlich so komisch zu reden zu Gott und so super geheiligt und irgendwie, hast du gemerkt, es sind nicht ihre Worte, die sie reden. Und ich habe irgendwann mal, sage ich zu den Leuten, hey, red doch einfach mal so, wie wenn du zu deinem besten Freund redest. So, nimmst du da ein Blatt vor den Mund? Also ich rede bei meinen Freunden, da mache ich mir gar keine Gedanken, wie ich rede. Die würden auch manchmal nicht denken, dass ich Pastor bin, so wie ich mit denen rede. Und plötzlich fangen die Leute an, das auszubringen. Und es ist so unangenehm für die, weil sie denken, ich kann das so mit Gott nicht reden. Doch, kannst du. Warum? Weil Gott hat diese Emotionen in dich hineingeschaffen. Und wenn es einer aushalten kann, dann er. Und wisst ihr, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir in diesem absoluten Tiefpunkt sind. Und dem Psalmisten, haben wir gerade gelesen, dem ging es so schlecht, dass er sogar am Leben verzweifelt. Also er ist wirklich an diesem Punkt, in diesem Psalm, dass er sich eigentlich am liebsten das Leben nehmen würde, einfach weil er es nicht mehr aushält. Und obwohl alles furchtbar ist und immer schlimmer wird, kann er Gott erzählen, was ihn belastet. Und das Spannende ist, das ist einer von wenigen, ich glaube, es gibt insgesamt 2 oder 3 Psalmen, die keine positive Antwort am Ende mit Hoffnung übrig lassen, sondern wirklich so tief aufhören. Wisst ihr, warum gibt es Leid? Das war unsere Ausgangsfrage. Und ich glaube, dass Gott verschiedene Dinge gebrauchen kann, um uns näher an sein Herz zu ziehen. Ich glaube, das ist genau das, warum wir durch Leid manchmal durchgehen. Wir laufen ganz gerne weg. Der Psalm sagt es uns auch aus. Meine Freunde sind weggelaufen, meine Familie hat sich von mir abgewendet. Und meistens, ich erinnere mich noch vor, oh warte, er wird jetzt 10 oder ist 10 geworden? Weiß nicht, mein Patenkind ist 9 oder 10. Und er war kurz nach seinem, oder ein halbes Jahr nach seinem ersten Geburtstag, hat er das erste Mal bei mir übernachtet. Wir kamen dahin und ich habe ihn umgezogen, fürs Bett fertig gemacht. Und in dem Moment knallt er mit dem Kopf volle Leute an die Wand. Fängt an zu weinen, rennt los und versteckt sich bei mir im Schlafzimmer in der hintersten Ecke, wo ich nicht hinkam. Weint dort bitterlich und ich stehe da und sage, hey, komm doch vor, ich will dich trösten. Und irgendwann, nach einer Stunde gefühlt, hat er sich dann nach vorne bewegt und dann habe ich ihn auf den Arm genommen und habe ihn getröstet. Und in dem Moment spricht der Geist Gottes zu mir und sagt, Sven, genau das bin ich mit jedem einzelnen Menschen. Ihr tut euch weh und eure Reaktion ist, ihr lauft weg. Lauft weg von mir. Ich, der da ist, um dich zu trösten, um euch zu trösten. Ich will eigentlich nur, meine Arme sind offen, komm doch zu mir, ich bin für dich da. Und wisst ihr, es gibt keine Pauschalantwort, warum gibt es Leid, aber ich glaube, dass es am Ende das Ziel ist, dass Gott uns näher in sein Herz ziehen möchte. Er sagt, egal wie schlecht es dir geht, ich bin für dich da. Und wisst ihr, in meinem Studium gab es einen Kurs und mit dem Beispiel möchte ich enden, das heißt, die Band darf schon mal sich ready machen. Und dieser Kurs hieß Pastoraltheologie und unterm Strich haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was brauchen Menschen in meinem Umfeld, um offen zu sein für das Evangelium. Und ein Kommilitone von mir hat in der Schweiz gelebt oder lebt da immer noch und hat herausgearbeitet, dass es seiner Nachbarschaft so gut geht, dass sie gar keinen Grund haben, offen zu sein fürs Evangelium. Und hat herausgearbeitet, dass er gesagt hat, sie bräuchten einen Schicksalsschlag, in dem ihnen der Christ um die Ecke Hoffnung spenden könnte. Und das Ziel dieser Arbeit am Ende war, herauszuarbeiten, wie wir diesen Menschen Jesus nahebringen können. Und er hat aufgeschrieben, ja, es bräuchte einen Schicksalsschlag. Was er in dem Moment nicht wusste, ist, dass er ihn selber erleben wird. Ich weiß es leider nicht mehr ganz, auf jeden Fall, soweit ich weiß, haben sie ein Kind verloren, auch ganz tragisch gestorben. Und die Art und Weise, wie sie als Familie damit umgegangen sind, hat in der Nachbarschaft ausgelöst, dass die Menschen gekommen sind und gesagt haben, wie könnt ihr mit so einem Frieden unterwegs sein? Ihr habt so schlimmes Leid gerade erfahren, ihr seid so gar nicht bitter. Und plötzlich hatten sie eine völlig natürliche Bühne, wo sie gesagt haben, hey, ja, warum sind wir nicht bitter? Weil wir haben Jesus Christus in unserem Leben. Und da haben Menschen ihr Leben Jesus gegeben, weil sie gesehen haben, was Jesus im Leben auslösen kann an Friede und Gelassenheit, sage ich jetzt einfach mal, im Umgang von ganz schlimmen Situationen. Und das heißt an dieser Stelle nicht, dass ich jetzt irgendwie runterspielen möchte, durch was du durchgehst. Gar nicht mein Punkt. Sondern mein Punkt ist der, dass ich sagen möchte, manchmal gehen wir durch tiefe Täler und Gott möchte diese Täler gebrauchen, damit du ein Zeugnis für andere sein kannst. Manchmal werden wir in unserem Leben vorbereitet, um andere tragen zu können. Ich erinnere mich an meine erste Predigt, die ich in Ulm halten darf. Da kam Pia nachher zu mir und sagte zu mir auf meine Frage, was ich denn für einen Mehrwert für die Mosaic Family sein konnte. Damals war noch nicht klar, dass ich nach Pforzheim komme auch. Hat Pia mich angeguckt und hat nachher mir einen Eindruck weitergegeben und hat gesagt, Sven, du bist ein Barnabas. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Barnabas bedeutet. Barnabas heißt Sohn des Trostes. Sagt sie, weißt du, wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die leben in Patchwork-Familien, die gehen durch Scheidungen durch, die haben Trennungen, pipapo, alles hinter sich. Und die gucken ganz oft zu den Pastoren und denken sich so, ach, die Pastoren, ey, da läuft es immer, die Ehen laufen so gut und die Kinder sind so in der Spur und alles. Und dann gucken sie auf ihr eigenes Leben und sehen, bei mir ist das gar nicht so. Und egal, wie sehr du das als Pastor versuchst zu sagen, mach das nicht, du fängst irgendwann an, dass die Leute das an dir beobachten und kommen und sagen, ach. Ich sage, weißt du, nicht, dass wir uns wünschen, dass es öfters passiert, aber du bist der Pastor, der weiß, der nicht nur da sitzt und sagt, okay, ich kann mir vorstellen, wie es sich anfühlt, durch eine Scheidung durchzumüssen, sondern du kannst sagen, ich weiß es wirklich, ich habe eine erlebt. Ich möchte es nicht, also ich sage es euch ehrlich, es gab Phasen, da habe ich gesagt, meinem schlimmsten Feind würde ich nicht wünschen, was ich durchgemacht habe. Und wisst ihr was? Gott hat mir relativ bald ein Bild geschenkt und hat gesagt, Sven, ich will aus deinen Ruinen ein schönes neues Schloss bauen. Und er ist dabei. Er macht es. Er hat Dinge in die Wege geleitet im letzten halben Jahr, die ich niemals so erwartet hätte. Ich will es jetzt nicht auf dem Podcast haben, aber ich kann Ihnen nachher ein bisschen mehr noch erzählen. Wisst ihr, manchmal müssen wir durch Dinge durch. Ich bin heute davon überzeugt, ich habe durch Dinge durch müssen, damit ich verstehe, wie ungut ich zu anderen Menschen war und Gott mich empathischer gemacht hat. Manchmal müssen wir durch Leiden durch, weil wir mit Gott unterwegs sind. Wisst ihr, wir gehen ganz oft, gibt es so Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt mit Gott unterwegs, jetzt wird alles cool. Lies deine Bibel. Also wirklich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden die Probleme meistens größer wie weniger. Warum? Weil es gibt geistliche Dimensionen, die kommen und die dir das Leben schwer machen, die dich dazu bringen wollen, von Jesus dich loszusagen. Wisst ihr, ganz oft bekommen wir keine Antwort auf das Warum. Hiob hat keine Antwort auf sein Warum bekommen. Was er hat ein Gespräch mit Gott bekommen, was der absolute Hammer ist, wenn ich mir überlege, im hebräischen Denken heißt es, wenn Gott antwortet, dass er sich auf Augenhöhe mit dir begibt und zu dir spricht. Und nicht ein, ich erzähle dir mal als, ich bin Gott und du bist Mensch und ich erzähle dir mal, wie es zu laufen hat, sondern Gott hat sich in diesem Bild zu Hiob runtergekniet und gesagt, hey Hiob. Und dann hat er ihm echt rechts und links verbal aufs Maul gehauen. Weil was macht Gott bei Hiob? Weil Hiob kommt und sagt, hey Gott, warum musste ich durch alles durch? Und Gott kommt und flext und sagt, wo warst du denn, als ich den Himmel gemacht habe? Und die Tiere und alles. Kannst du das auch, Hiob? Nein? Dann hör auf, mich zu verurteilen. Am Ende des Tages kriegt Hiob verbal wirklich rechts und links drauf. Und was ist das Ergebnis bei Hiob? Er sagt, Halleluja. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, jetzt weiß ich, dass mein Gott lebt. Und er betet ihn an und er fängt an, für seine Freunde zu beten und Gott schenkt ihm doppelt und dreifach alles, was er verloren hat. Es ist kein Ersatz für das, dass er 10 Kinder verloren hat. Aber wir sehen, Gott lässt sich nicht durch etwas durchgehen und lässt sich am Ende leer ausgehen. Und das darf uns Hoffnung geben im Leid. Vielleicht erleben wir es nicht hier, vielleicht erleben wir es nicht in diesem Leben, aber spätestens, wenn wir bei Jesus im Himmel sein werden, werden wir, der Römerbrief sagt es, glaube ich, die Trübsal, die wir in dieser Zeit, in diesem Leben erleben, sind nichts gegen die Herrlichkeiten, die auf uns warten. Und ja, das ist ein Trost für dich, der du Jesus liebst. Und deswegen dürfen wir lernen, wie es mit Menschen ist, die Jesus vielleicht noch nicht so in ihrem Herzen haben. Aber ich lade dich ein, wenn du heute Leid in deinem Leben hast, egal in welcher Form, lauf nicht vor Gott weg, sondern lauf ihm in die Arme und lauf zu ihm und sag, Gott, ich verstehe es nicht, ich finde es nicht gut und du musst es auch nicht gut finden übrigens, aber geh hin und sag, Gott, hier bin ich und danke, dass du mich tröstest. Und wisst ihr, manchmal vertraut Gott uns Menschen an und wir werden keine Antwort für sie haben. Wisst ihr, was schön ist? Wir wissen es nicht. Die Freunde von Hiob machen eine gute Sache. Als Hiob an diesem Brunnen sitzt und weint und traurig ist und alles verloren hat und seine eigene Frau zu ihm sagt, wie kannst du nur so bescheuert sein und an diesen Gott weiterhin glauben wollen? Seine Freunde kommen zu ihm, sie setzen sich zu ihm und es heißt, dass sie eine Woche lang mit ihm geweint haben. Die Freunde von Hiob machen dann einen großen Fehler und den machen wir leider auch ganz oft. Die machen den Mund auf und sie versuchen Hiob zu erklären, warum er durch das durch muss. Und wisst ihr, was das Problem darin ist? Genauso wenig wie Hiob haben die Freunde von Hiob den Einblick in die geistliche Dimension, warum das passiert ist. Nicht mal ich, der das jetzt wirklich durchstudiert hat nochmal, kann am Ende des Tages sagen, was war Gottes wirklicher Plan hinter der Hiob-Geschichte. Aber er hat einen Plan. Warum? Weil er sagt, wir gehen durch Zeiten durch, die ungut sind. Wir gehen durch Phasen in unserem Leben durch, die uns zerstören wollen. Und wir dürfen das auch durchleben und wir dürfen wissen, dass es am Ende gut wird. Das ist die Hoffnung, die das Evangelium uns bringt übrigens. Am Ende wird es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Amen. Amen. Ich lade euch ein, lasst uns aufstehen, lasst uns einen Song singen, weil ich glaube, wenn eins aus dieser Predigt herauskam, dann, dass wir Raum schaffen müssen für Menschen, die leiden. Dass wir Raum schaffen dürfen für uns selber in unserem Leid. Und genau das wollen wir mit dem nächsten Song machen.